Hallo und herzlich willkommen zur Folge 84 von Happy Bootstrapping. Gemeinsam trotzen wir dem Sommerloch oder je nachdem, wie es bei euch aussieht. Bei uns gab es gestern heftiges Gewitter, auch in der Nacht. Ich hoffe, bei euch ist der Keller nicht vollgelaufen. In der heutigen Folge spreche ich mit dem Marius Bongartz. Er ist der Entwickler von webhighlights.com, einer Browser-Extension, mit der du Notizentexte auf Webseiten markieren und diese zentral speichern und synchronisieren kannst. Eigentlich arbeitet der Marius Vollzeit und entwickelt die App als Side-Hustle, hat es aber jetzt mittlerweile schon auf über 100.000 User gebracht. Wir haben im Podcast darüber gesprochen, wie man diese Nutzer monetarisieren kann, was das Besondere an Browser-Extensions ist und was er für Zukunftspläne mit der App hat. Und noch recht interessant, er hat auch auf Medium ein kleines Content-Business aufgebaut und verdient auch damit ein wenig Geld. War mir bisher auch neu, wie das funktioniert. Er hat auch einen Gutscheincode im Gepäck für Web-Highlights, entweder für den Lifetime-Deal oder für die Subscription. Und den Gutscheincode gibt's aber wie immer am Ende der Folge. Jetzt geht's direkt rein. Viel Spaß! Hallo Marius und herzlich willkommen bei Happy Bootstrapping.
Hallo Andi, danke für die Einladung.
Super gern, Mensch. Ich folge dir ja schon länger und finde es echt auch spannend, was du machst. Aber für die, die dich nicht kennen, erzähl doch mal in deinen Worten, wer du bist und was du genau machst.
Genau, ich bin Marius. Ich komme aus Münster. Und ja, ich habe vor längerer Zeit irgendwann angefangen, eine Chrome-Erweiterung zu bauen. Die Idee ist entstanden, ja, im Studium noch. Eigentlich habe ich auf medium.com, vielleicht kennen es einige, da kann man ja Artikel lesen, da gibt es so eine Art Highlighter-Tool, mit dem man auf der Webseite Sachen markieren kann. Und ich denke mal, Highlighter sind ja bekannt, auch wenn man jetzt auf dem Kindle liest, kann man ja, wenn man will, auch Sachen markieren. Und ja, da kam mir so die Idee, wäre es nicht super cool, wenn man das auf jeder Webseite im Internet machen kann. Und dann habe ich mal so ein bisschen recherchiert. Es gab damals auch schon einige Tools im Chrome Store oder auch in anderen Browser Extension Stores, aber irgendwie hat mir davon nichts angesprochen. Also es gab Möglichkeiten, aber irgendwie fand ich kein Tool irgendwie ansprechend, und dann habe ich mir damals einfach mal meine eigene Erweiterung gebaut. Das ist, glaube ich, jetzt mittlerweile 5 Jahre her, im Studium noch, und genau, daraus ist dann Web Highlights entstanden, so habe ich es damals genannt. Und ja, am Anfang war es sehr basic, man konnte Texte markieren auf jeder Webseite. Und im Grunde das Coole ist daran, dass man dann eben von jeder Webseite, wo man Sachen markiert hat, alles gesammelt an einem Ort wiederfinden kann. Und dass sich das auch synchronisiert mit einem Server. Dazu gehört dann auch eine Web-App. Auf web-highlights.com kann man dann eben alle seine Markierungen, die man so gemacht hat, eben sehen und auch theoretisch vom Handy zugreifen. Und ja, das ist so die grundsätzliche Idee. Und daraus ist dann immer mehr entstanden. Es gibt zusätzliche Features, beispielsweise so eine Art Spaced Repetition Learning, also dass man Sachen markiert und dann kann man sich die wieder angucken, oder regelmäßig werden die abgefragt, die Sachen, so damit die auch im Langzeitgedächtnis hängen bleiben. Ja, grundsätzlich gibt es viele Features, und mittlerweile hat die App ja fast 100.000 aktive Nutzer, schon eine Menge. Wow. Genau, wobei man da immer ein bisschen differenzieren muss. 100.000 aktive Nutzer hört sich immer so viel an, aber es sind im Endeffekt Nutzer, die Erweiterung im Chrome Store installiert haben und in den letzten 7 Tagen ein Update geladen haben. Also ich denke nicht, dass 100.000 Leute die jetzt täglich nutzen, aber ja, ist schon eine Menge.
Die Updates im Chrome Store, die werden ja geladen, ohne dass ich es mitbekomme. Also es ist einfach eine aktive Extension, oder?
Genau, eine Extension, die, ich glaube, sie kann auch deaktiviert sein, die kann auch deaktiviert sein, dann wird sie immer noch als aktiver Nutzer gewertet, wenn man den Extension im Browser hat und regelmäßig Updates geladen wird. So wird zumindest definiert im Chrome Web Store. Ich frage mich auch manchmal, wie zuverlässig diese Statistiken sind, die man hier sieht. Aber ja.
Okay, aber 100.000 ist ja auch schon eine ganze Menge. Da hast du ja innerhalb der Zeit schon ordentlich was erreicht. Das, mich überrascht es jetzt ein bisschen, dass es vor 5 Jahren keine Highlights-App gab, aber den Kindle, den gibt's ja auch schon. Seit wann gibt's den Kindle? 2010, 11 oder so? Bestimmt, oder? Und da gab's es ja schon. Hätte ich jetzt gedacht, dass es dann relativ schnell auch so Highlight-Apps dann gibt. Gab's nicht so richtig.
Ja, der Kindle-Highlighter, den gab's sicherlich auch da. Ich habe jetzt von generell solchen Web-Highlightern gesprochen, mit denen man eben auf jeder Internetseite was markieren kann. Da gibt's einen großen Wettbewerber, Weava. Ich weiß gar nicht, wie man die aussprechen soll. Wir haben 400.000, 500.000 Nutzer. Und ja, ich glaube, die betreiben es auch nur noch so sporadisch und die Bewertungen gehen auch den Bach runter, weil die da sehr viel Werbung geschaltet haben. Und grundsätzlich bin ich der Meinung, dass ich da definitiv den besten Web-Highlighter im Chrome Store habe. Ich glaube, das macht die Sache auch sehr einfach. Ich bin wahrscheinlich der größte Nutzer meiner eigenen App. Macht es halt immer sehr leicht. Ich finde es super hilfreich, wenn man Sachen liest. Einfach, du weißt in dem Moment noch gar nicht, warum es hilfreich sein kann, aber das Zitat klingt irgendwie hilfreich, du weißt noch nicht genau wofür. Und irgendwann in 10 Tagen denkst du dir, boah, da habe ich doch irgendwas gelesen. Und dann hast du eine vernünftige Suche in der Web-App und kannst die Sachen auch vom Handy jederzeit wiederfinden. Oder wenn du auch einfach nur Lesezeichen speichern möchtest, es gibt eine Tag-Funktion. Also im Prinzip auch sowas wie Pocket, so Lesezeichen speichern, einfach Save to Pocket-Funktion gibt's dann auch. Du kannst einfach nur Lesezeichen speichern, weil wenn du dir im Chrome-Browser oder auch in anderen Browsern ja ein Lesezeichen speicherst, kannst du es ja normalerweise nicht auf dem Handy sehen.
Und auch nicht so vernünftig durchsuchen, was der Inhalt ist. Du hast halt das Lesezeichen, aber der Mehrwert ist ja begrenzt. Dann hast du dann damals damit angefangen, während dem Studium, weil du selber Probleme hattest, das, was du fürs Studium recherchiert hast, dann eben das Wissen zu organisieren?
Ja, ich glaube, ich habe es noch nicht mal hauptsächlich fürs Studium benutzt, aber ich bin, glaube ich, allgemein so ein Mensch, der gerne organisiert ist und ja, Dinge, die man so liest, wiederfinden möchte. Ja, und wie gesagt, auch diese Space Repetition Feature finde ich sehr, sehr hilfreich. Ich lese viel. Und wie ich es dann halt immer mache, ich markiere dann auf dem Kindle Sachen, wenn ich lese. Also meistens sind es irgendwelche Businessbücher oder sonstiges, interessante Sachen. Und dann gibt's ja auf read.amazon.com, kannst du ja deine Highlights wiederfinden vom Kindle und dann re-highlighte ich die quasi mit meinem Tool. Und dann gibt's so eine Daily Session bei mir, wo man dann 10 Highlights quasi ja, lernen kann. Und dadurch bekommt man halt Dinge, die man gelesen hat, immer wieder zu Gesicht und dadurch bekommt man es ja erstmal ins Langzeitgedächtnis, weil oft liest man irgendwas du liest ein Buch und nach einem Jahr ist es eigentlich aus dem Kopf verschwunden, zumindest bei mir so.
Deswegen wollte ich das fragen, weil das ist ja der typische Studium-Use-Case eigentlich. Du hast Wissen, du recherchierst was und ja klar habe ich ganz viel auch gespeichert, was ich irgendwann mal gelesen habe. Aber ich habe häufig den Need nicht, mich das wieder abzufragen. Ne? Da hast du jetzt den Anspruch an dich selber. Das finde ich natürlich auch interessant. Aber rein vom, wenn du es lernen musst, weil du eine Prüfung drüber schreibst oder eine Doktorarbeit, eine Masterarbeit oder sonst irgendwas, dann macht es ja Sinn, das dir immer wieder vorzuschlagen. Ist dann dein Nutzerkreis, sind es dann solche Wissensgeeks wie du, Leute, die viel recherchieren? Oder auch trotzdem viele Studenten oder aus dem Bereich Lehre?
Ja, sehr, sehr viele Studenten. Ich denke, der Großteil nutzt es dafür, auch wenn ich es jetzt in dem Fall vielleicht nicht gemacht habe. Aber der Großteil sind Studenten und Studentinnen. Und genau, dann kommt ein großer Teil auch an Entwicklern dazu, einfach deshalb, weil ich viele Medium-Artikel über technische Dinge geschrieben habe und dadurch eben diese Zielgruppe erreicht habe. Ich habe das Gefühl, dass allgemein technisch affine Leute auch eher Chrome-Erweiterungen nutzen als andere Leute. Mhm. Zumindest habe ich das Gefühl. Ich habe gemerkt, dass viele LehrerInnen das nutzen und tatsächlich bekomme ich immer mehr Feedback. Letztens noch super überwältigendes Feedback von jemandem bekommen. Immer wieder lese ich von Leuten, die ADHS haben, dass die ich habe noch mit keinem gesprochen, nur geschrieben, aber viele hilft es wohl, da irgendwie Struktur einzubringen ins digitale Leben. Da habe ich wirklich so tolle, ich bekomme manchmal super lange E-Mails, wo Leute wahrscheinlich eine halbe Stunde dran gesessen haben, diese E-Mail zu schreiben und das macht mich immer überglücklich. Das ist besser als jede Benachrichtigung über irgendeine Zahlung. Wenn sich Leute einfach nur da hinsetzen und 30 Minuten eine E-Mail schreiben, um sich zu bedanken, das ist schon toll.
Das geht mir beim Podcast auch so. Ich habe jetzt keinen Bezahl-SaaS oder sonst irgendwas dahinter, aber Feedback ist auch schon ein schönes, wertschätzendes Instrument, egal in welcher Form man es erhält. Dann Werbung. Was haben die Sneakersuchmaschine everysize.com, die Hochzeitsplattform group.com, das Ticketing-System diginites.com und die MyDeals-Tochter abo24.de gemeinsam? Sie alle vertrauen den Services von Remanage. Das ist meine eigene gebootstrappte Firma. Wir helfen den genannten Kunden und noch viel mehr bei sämtlichen DevOps und Reliability-Herausforderungen. Das kann Cloud-Kostenoptimierung sein, 24x7 Betrieb von Servern oder Cloud-Infrastrukturen, Monitoring, Logging, Metrics. Wie können wir Ressourcen vernünftig auslasten? Wir machen CDN-Support bei Cloudflare, bei BunnyCDN oder wir machen Hochlastoptimierungen dann für TV-Auftritte oder Black Friday-Deals. Grundsätzlich sorgen wir aber dafür, dass unsere Kunden ruhig schlafen können, denn wir kümmern uns wirklich nachhaltig um den Webbetrieb der Applikation. Egal ob Software as a Service, Applikation, E-Commerce Auftritt oder ein großes Content-Portal, da haben wir auch eins im Portfolio, das aufgrund eines großen deutschen Fußballclubs ständig in den News ist. Und das hat auch seine spannenden Herausforderungen. Falls du hier Herausforderungen hast, mal in Urlaub gehen willst oder nur ein DevOps Mitarbeiter hast, der Hilfe braucht, dann sprich mich doch gerne an. Den Link findest du in den Shownotes. Kostentechnisch kann man das Ganze auch recht schmal starten. Unsere monatliche Pauschale, die richtet sich nach Größe der Umgebung und fängt schon ab 90 Euro an und ist damit ein Schnäpple, wie wir im Ländle sagen. Wir arbeiten dabei ganz hands-on mit dir via Slack zusammen, wenn du das möchtest, und verstecken uns jetzt nicht klassisch in einem Ticketsystem. So, sollten jetzt noch Fragen offen sein, schreib mir gerne über LinkedIn oder über den Link in den Shownotes. Jetzt viel Spaß bei der weiteren Folge. Werbung Ende. Wie fängt man an, eine Chrome-Extension zu bauen? Du setzt dich hin, codest es runter, lädst es in den Store hoch, dann wird es reviewed und ist live, oder wie funktioniert der Prozess?
Genau, also wenn man JavaScript-Entwickler ist im Frontend, also auch vielleicht Backend, ist es relativ simpel, da den Einstieg zu bekommen. Man liest sich ein bisschen ein. Das ist nicht kompliziert. Und ja, du musst es einreichen, dann wird es tatsächlich wirklich vom Menschen einmal gereviewt, bevor es live geht. Es kann auch manchmal ein paar Tage dauern. Mittlerweile haben sie eine Rollback-Funktion drin, aber in der Vergangenheit war es wirklich kritisch, weil du musstest wirklich aufpassen, dass du keine Bugs einbaust, weil das kann passieren, wenn du dann jetzt einen kritischen Bug drin hattest und dann brauchen die lange fürs Reviewen, dann kann es sein, dass 7 Tage ein Bug drin ist und du nichts machen kannst. Deswegen habe ich auch wirklich extrem viele automatische Tests geschrieben, also meine App ist sehr, sehr gut getestet aufgrund dieses Problems. Mittlerweile haben sie endlich eine Rollback-Funktion, ich glaube seit einem halben Jahr vielleicht, die beruhigt einen sehr. Das war in der Vergangenheit wirklich.
Das ist unerwartet, dass das von Google so spät kommt. Hast du dann war die App live irgendwann, vor 5 Jahren ungefähr, hast du gesagt, oder hast du mit angefangen? Wie bekommt man erste Nutzer für sowas? Also gibt's auch da einen Store-Ranking? Hast du das anderweitig verbreitet, erste Nutzer gewonnen? Was waren so wichtige Meilensteine?
Bei mir war das Wachstum immer sehr langsam. Also ich hab das immer als Hobby oder als eigentlich eher so meine eigene Anwendung, die ich gut finde, gesehen. Und heute noch ist es ein Hobby. Ich glaube, im Vergleich zu den meisten Gästen hier bin ich wahrscheinlich noch sehr weit am Anfang. Ich hoffe, es interessiert trotzdem einige. Und ja, das erste Jahr, ich glaube, da hatte ich fast keinen fremden Nutzer. Da haben es Freunde ausprobiert. Mein Bruder ist auch so ein Tester, der mir immer wieder Feedback gibt. Und ja, ich weiß noch, irgendwann war dann, früher musste man noch einen Account erstellen, früher musstest du dich noch registrieren. Mittlerweile funktioniert die App ja auch offline, ohne überhaupt einen Account zu kreieren. Aber ich weiß noch genau, als dann irgendwann die erste fremde E-Mail-Adresse in der Datenbank aufgetaucht ist, da war ich sehr glücklich. Und ja, die ersten Jahre war tatsächlich einfach Word of Mouth oder Zufall, dass Leute die App gefunden haben. Da habe ich mich auch noch gar nicht auf Marketing und SEO konzentriert. Heute ist sicherlich vieles Suchmaschinenoptimierung, aber ich denke auch einfach der Fakt, dass die App echt gut ist. Also ich habe mittlerweile fast 2000 Bewertungen und 4,8 Sterne.
Das habe ich gesehen, ja, das ist ja der Wahnsinn, A, dass so viele Leute bewerten und B, dass der Schnitt so hoch ist, ne? Das ist ja schon enorm.
Weil du findest selten Erweiterungen, die 4,8 Sterne, ich bin bei 4,82, also bald steht da hoffentlich 4,9, das wäre. Ja, das macht mich schon irgendwo stolz. Ich habe mich immer darauf fokussiert, einfach eine gute Anwendung zu schreiben. Und ich glaube, das funktioniert auch. Und das nach Feedback fragen, wodurch ich eben so viele Bewertungen bekomme. Also ich habe halt angestellt, dass sobald man, ich glaube, ich weiß gerade die Zahl nicht, aber sobald man irgendwie mehr als 20 Markierungen gemacht hat, dann frage ich den Nutzer aktiv und dann kommt auch meistens dann eine gute Bewertung, was die Ein-Sterne-Bewertungen dann, die paar, die es dann doch leider immer mal wieder gibt, ein bisschen ausgleicht.
Ja. Okay. Hast du dann, ich hatte ja neulich, ja, sprechen wir später, glaube ich, auch noch ein bisschen drüber, mit dem Steffen von Capacities gesprochen. Die Folge ist zu unserem Release schon live, von daher werde ich die auf jeden Fall verlinken. Weiß gar nicht, wird Folge 80, glaube ich. Dann hast du, oder er hatte erwähnt, sie hatten einmal so einen, ja, einen richtigen Jump, weil ein YouTuber die App reviewed hatte und das hat ihnen am Anfang sehr viel geholfen. Hat es bei euch auch so einen, oder bei dir auch irgendwie sowas mal gegeben, wo du dann so sprunghaft gestiegen bist, oder ist es einfach kontinuierliche Arbeit, SEO, Verbesserungen am Produkt gewesen?
Gute Frage. Ich glaube, nee, so einen sehr großen Sprung gab es bei mir jetzt nicht. Nee, das war eigentlich wirklich, das ist ein kontinuierliches Wachstum. Ja, ich habe heute noch gesehen, also ich habe mit Steffen und Michael von Capacities auch ein bisschen zusammengearbeitet schon. Wir haben gerade eine neue Integration gebaut, mit der man eben zu von Web Highlights auch zu Capacities exporten kann. Können wir gleich noch drüber reden. Und gerade noch gesehen auf Twitter oder X, dass sie jetzt auch wieder einen Federico, heißt der, glaube ich, der YouTuber, auch da ein Review bekommen haben von jemandem mit sehr, sehr vielen, ich glaube, 500.000 Followern. Ich denke, da werden die jetzt auch wieder einen Peak bekommen. Aber nee, so ein extremes Wachstum auf einmal hatte ich jetzt eigentlich nicht. Nee.
Also einfach kontinuierliches Wachstum, ständiges Verbessern der App, hören auf Feedback. Und so langweilig es klingt, aber so erfolgreich ist es ja dann doch, wenn man jetzt sieht, dass du da die 100.000 Nutzer hast, dann wie, wenn wir jetzt noch kurz bei den Zahlen bleiben, du hast auf der Webseite ja ein paar mehr, du hast die 100.000 User und du schreibst 3 Millionen Highlights. Dann habe ich jetzt ausgerechnet mit meiner Grundschulmathematik, das sind 30 Highlights pro Benutzer. Das kann ja wahrscheinlich nicht sein. Da wirst du viele haben, die haben 1, 3, 4, 5 Highlights und ganz viele Power-User. Bist du dann der Power-User mit den meisten Highlights?
Nee, bei weitem nicht. Es gibt Leute, die haben 20.000 Highlights.
Oh, wow.
Aber ich kann es, es ist eine Schätzung auf der Website, weil ich nicht genau sagen kann, einfach deshalb, weil es ich kann es gar nicht genau sagen, aber die meisten Nutzer haben gar keinen Account. Die tracke ich auch nicht, möchte ich auch nicht.
Also du hast ja nur die, wo synken sozusagen dann, genau, von denen.
So, du kannst die App komplett offline nutzen. Dann werden die App, dann werden die Markierungen halt nicht synchronisiert zur Web-App. Das ist halt, ja, das ist der Deal, den man dann eben eingeht, wenn man es offline nutzt. Aber was die Leute offline machen, kann ich nicht einsehen und möchte ich auch nicht. Und
kriegst du keine Statistik.
Das ist alles lokal dann nur im Chrome-Browser gespeichert, lokal auf dem Computer. Du kannst dir auch Backups sichern lokal, also es ist völlig legitim, die App auch nur offline zu nutzen. Genau, aber die etwas fortgeschrittenen Features, wie dann eben Cloud Sync, die sind dann eben Premium, deshalb kann ich da gar nicht so was zu sagen.
Okay. Wir haben ja auch, du hast ja auch eine, nur kurz jetzt für die, wir sprechen nachher nochmal über SaaS und Pricing-Modelle, aber kannst du so grob sagen, wo du da jetzt im MAA bist aktuell? Und es gibt ja auch einen Lifetime-Deal, von daher ist es wahrscheinlich schwierig zu sagen, aber das ist ja man zahlt eine Jahresgebühr sogar, ne?
Ja, es gibt alles aktuell. Der Lifetime-Deal ist neu, den habe ich nach langem Überlegen mal eingeführt. Auch, ja, ich habe jetzt Limited reingeschrieben, ich denke, dass ich irgendwann vielleicht auch wieder rausnehme. Aktuell ist ein ganz guter Cashflow, aber beim MRA, also es gibt monatliche Preise und jährliche Preise, bin ich aktuell, habe ich letzte Woche die 1.000-Euro-Marke geknackt. Genau, ja. Und die Lifetime-Plans geben halt aktuell ganz guten Umsatz rein, ja.
Ja, hey, weil die Leute das entdecken und sich dann denken, naja, habe ich es ja relativ schnell wieder drin, aber verstehe ich. Also kann dir kurzzeitig auf jeden Fall auch helfen und ist, glaube ich, auch ein guter Kanal, um Nutzer und Feedback zu bekommen, aber ist natürlich ein zweischneidiges Schwert.
Definitiv. Ja, ich habe lange darüber nachgedacht. Ich denke, dass der Preis auch fair ist. Auf deiner Seite müssten Leute das auch erstmal 4 Jahre wirklich aktiv nutzen, um es draus zu bekommen. Also ich habe schon Gedanken gemacht, auch heutzutage, wo Geld wieder ein bisschen was wert ist, ne? Muss man ja auch noch einberechnen. Aber grundsätzlich bin ich da auf einem guten Weg. Also es ist ein stetiges Wachstum und die letzten Monate waren schon ziemlich gut. Also auch bin ich besser dran geworden, die Leute zu konvertieren, habe mich ein bisschen mehr darauf fokussiert, die Features, die dann eben Pro-Features sind, ein bisschen zu bewerben und auch öfter meine App nachzuhaken, willst du nicht upgraden. Genau, das funktioniert ganz gut. Ich habe jetzt auch ein neues Feature gemacht, erst vor kurzem, was quasi formatiertes Highlighten heißt. Sprich, du kannst mit einem normalen Highlighter markierst du ja und dann ist alles einheitliches Format, ist alles in einer riesen Liste. Wenn du dann ein ganzes Buch markierst, kann das irgendwie sehr
unübersichtlich werden.
Ja, genau. Wenn du dann immer nur das gleiche Format hast und mit dem formatierten Highlighten kannst du dann eben sagen, das ist eine Headline, dann wird es auch in der Sidebar als Headline markiert und als Text. Du kannst Code formatieren, du kannst aber auch eine Bulletlist machen. Und das Coole ist wirklich, dass du es dann exportieren kannst in Markdown und im Prinzip bist du damit kompatibel zu jedem anderen Tool, also Capacity, Notion, Obsidian, solche Tools eben. Und dann gibt's eben noch explizite Integration zu Capacities zum Beispiel oder auch Notion. Sprich, du klickst Export to Notion und dann wird es exportiert in dem Format, wie du es markiert hast. In Capacities wird es auch direkt als Tag dann gespeichert. Ist schon sehr, sehr, sehr hilfreich, denke ich. Und dieses formatierte Highlighten ist eben auch ein Pro-Feature. Und das sehe ich dann auch in der so eine Form, wenn Leute upgraden, frage ich warum. Das ist neben CloudSync jetzt aktuell das beliebteste Feature.
Ist das dann, das eben der Ultimate-Paket Advanced Highlighting genannt ist?
Ja.
Okay. Ich finde ja interessant, du hast ja einen Basic-Account, der hat, ja, da hast du schon Unlimited Offline Highlights und Bookmarks drin, Backup-Files, Copy to Markdown und das ganze Learning Recap, was du erwähnt hast. Und wenn ich mehr Funktionen nutzen möchte, wie die Web-App, Sync Between Devices, also das Syncen, Sharing, ab da brauche ich einen Premium-Account dann und der kostet 29,99 im Jahr, was ich echt krass finde, das ist ja jetzt eigentlich echt nicht viel. Und dann kommt der nächste Plan, der heißt Ultimate, da denke ich jetzt, okay, der kostet dann 50 oder sowas. Ah, der kostet halt 5 € mehr. Das finde ich echt interessant, dass du da dann nur so einen 5 € Mehrpreis hast. Dann wie sind die meisten User im Premium oder Ultimate Tarif?
Ja. Auch der psychologische Faktor, den ich reinbringen wollte, eben, dass es nicht so viel teurer ist.
Ja.
Genau. Ja. Du sagst, es ist billig. Ich habe festgestellt, dass eine Chrome-Erweiterung die Leute nicht so viel bereit sind für zu bezahlen, als jetzt für eine dedizierte Web-App, wie jetzt Capacities oder Notion. Kann woran aber auch sein, dass ich da vielleicht nochmal ein bisschen mit rumspielen werde.
Ja. Woran liegt es deiner Meinung nach? Weil man gewohnt ist, dass die Extensions umsonst sind, oder?
Ja, ich glaube, das ist ein großes Problem, dass vieles. Und leider bekommen regelmäßig E-Mails, gibt es ja auch Möglichkeiten, mit so vielen aktiven Nutzern Geld zu verdienen und das vielleicht ein bisschen unethisch im Sinne von Daten zu verkaufen. Oder ob es jetzt ethisch ist oder nicht, weiß ich nicht, aber zumindest kein Weg, wo ich hin möchte, weil du kannst da schon mit so einer Erweiterung viel, viel mehr Geld verdienen, wenn du möchtest. Aber da möchte ich lieber eine vernünftige Software bauen.
Ein ehrliches Geschäft sozusagen machen. Okay. Ja, ich habe ja den Monat-Tab, den habe ich erstmal gar nicht gesehen, weil der ja gar nicht auffällt und nicht standardmäßig ausgewählt ist. Siehst du, das ist auch die Psychologie, die da reinkommt, ne? Save 40% beim Yearly und da gibt's noch den Limited Lifetime Deal. Ja, ey, spannend. Okay, also klar, 3 € im Monat ist halt nicht mal ein Bier in der Kneipe, ne? Aber ich verstehe, was du meinst. Viele Leute schauen heute einfach auch mehr drauf und gerade wenn du viele Studenten hast, dann kann das natürlich ja ein Thema sein. Aber ich finde den Preis echt, echt okay. Also für das, was du, wenn man sein Wissen mit organisiert und speichern kann, dann ey, das aus dem Hirn auszulagern, ist ja psychologisch auf jeden Fall auch super wertvoll. Wie kriegst du Feedback von den Benutzern? Schicken die dir eine Mail? Gibt es eine Community? Das hatten wir bei den Capacities auch. Die haben irgendwie ein paar tausend Discord-User, wo es regelmäßig Feedback gibt und die User sich sogar gegenseitig helfen, was ich auch spannend finde, weil du dann halt weniger Support-Cases hast. Aber gibt es sowas bei dir auch oder ist das alles per E-Mail und es landet am Ende bei dir?
Ja, nee, eine Community habe ich nicht. Muss man auch immer alles erstmal aufsetzen und leider ist Zeit der größte begrenzende Faktor in mir. Ja, das meiste, wenn denn was reinkommt, über E-Mail und der Chrome Store bietet auch einen Support-Tab. Ja, grundsätzlich muss ich sagen, dass ich wenig Support-Requests reinbekomme.
Okay.
Das ist wirklich wenig, ja. Aber ja, das meiste läuft dann über E-Mail.
Dann hast du auch mit dem Free-Tier keine Probleme. Das haben ja häufig auch SaaS-Anbieter, die einen Free-Tier haben, dass ja der Free-Tier-Benutzer den höchsten Anspruch an den Support hat, nenne ich es mal so. Das ist dann bei dir nicht so.
Nee, gar nicht. Das war auch der Grund für ein riesen Refactoring meiner ganzen Anwendung damals, weil, wie gesagt, früher brauchte man einen Account und früher war es wirklich so, dass wenn man dann auf eine Website gekommen ist, dann ging ein Request zum Server und der hatte gesagt, hast du auf dieser Webseite Markierung gemacht oder nicht? Und als die Anwendung dann immer größer wurde, ja, musste ich halt einen Weg finden, ja, also entweder die Server zu verbessern oder ja, mehr Server oder ja, den Server einfach zu skalieren in welcher Weise auch immer. Und da bin ich halt hingegangen und habe die ganze Anwendung einmal überarbeitet und habe die eben so gebaut, dass mich, also offline-fähig gemacht, sprich, da geht kein Request mehr raus, da gehen nur Requests raus, wenn sich irgendwas verändert hat, und dann synchronisiert er eben. Und das ist halt das Schöne, dass mich Leute, die nichts bezahlen, eigentlich nichts kosten, außer vielleicht Support. Mhm. Weil das, wie gesagt, in Grenzen hält. Das funktioniert alles offline auf den Rechnern. Und das macht die App halt so skalierbar. Und das ist wirklich, glaube ich, auch das USP, das Alleinstellungsmerkmal, was meine App so ausmacht, weil es gibt keinen Highlighter, zumindest habe ich keinen gefunden, der einfach so funktioniert, ohne sich anzumelden. Mhm. Das ist eine große Hürde oft. Als ich das noch nicht hatte, sobald man die App installiert, deinstalliert, kann man ja auch einen Link angeben und dann habe ich immer auf einer Google-Form, wo dann Leute Feedback geben können. Und der größte Grund war früher immer, ich möchte mich nicht anmelden. Hm. Also auch warum überhaupt? Warum muss ich mich anmelden, um Highlights zu machen auf einer Webseite? Und ich glaube, dadurch bekomme ich auch wirklich viele Nutzer. Und jeder Free-Nutzer kann ja auch noch konvertieren. Genau, und das ist ja auch immer schön.
Ja, ja, das stimmt. Ist natürlich auch ein schöner Marketingkanal dann vielleicht. Dann hast du, ich glaube, zum Zeitpunkt von unserem Vorgespräch war die Extension nur im Chrome Store verfügbar. Jetzt gibt es sie auch im Edge Store. Habe ich das richtig gesehen?
Ja, da, korrekt.
Wie ist da deine Erfahrung? Ist das kompliziert? Ist dann, Edge ist ja im Basis auch Chromium, aber funktioniert das nochmal anders, um da die App zu bauen und einzuspielen?
Ja, das war sehr einfach. Ich habe tatsächlich eine E-Mail bekommen von irgendeinem Microsoft-Mitarbeiter, die das ja wohl ein bisschen bewerben wollen, dass es so einfach ist. Und es war wirklich sehr, sehr simpel. Deswegen hat eigentlich out of the box funktioniert. Ich musste natürlich ein paar Anpassungen machen, wie Links. Zum Beispiel bei dem, wenn ich nach einer Bewertung frage, dass der dann logischerweise zum Edge Store und nicht zum Chrome Store. ja, das macht schon Sinn, aber ansonsten sind die Chromium-basiert, die Edge Browser. Da hat Microsoft tatsächlich mal gute Arbeit gemacht, wenn man das vergleicht zum Internet Explorer. Ja, funktioniert super. Also hat wirklich auf Anhieb geklappt. Jeder, der eine Chrome-Erweiterung hat, sollte das eigentlich tun. Ja,
Safari
habe ich kurz versucht, aber das funktioniert nicht so einfach.
Safari oder was?
Nee.
Okay, das ist nicht so einfach, weil es ein andere Basis hat. Mhm.
Ich hätte es natürlich von vornherein am besten so machen können, oder auch Firefox, hätte ich die Architektur am Anfang, hätte ich das bedacht, aber aktuell, es wäre wahrscheinlich schlau, aber da fehlt mir die Zeit zu.
Mhm. Ja, verstehe ich. Also ich habe gesehen, du hast schon, wenn das stimmt, was der Edge anzeigt, dann hast du das im Juni gelauncht, das ist schon länger da, weil es sind ja jetzt 2000 Nutzer laut deren Store, die das schon nutzen.
Ich habe das, ja, ich kann es dir gar nicht so genau sagen, wann das müsste vor ein paar Monaten gewesen sein.
Okay.
Ehrlicherweise gucke ich auch gar nicht so oft da rein, aber ich bin bei irgendwie 2.000-3.000 Nutzern da. Ne?
Okay, cool.
Ja, das kam auch mit, ja, organisch. Also ich habe die gar nicht beworben. Da sieht man wieder, dass Zeit ein begrenzender Faktor ist. Eigentlich wollte ich ein Newsletter schreiben. Wir sind jetzt auch im Edge Store, aber ja.
Passiert, ja, musst du ja aber. Verwendest du jetzt beim Coden selber AI und hast du auch AI schon in Benutzung jetzt in der Extension oder in der Web-App zum Beispiel, um, ja, keine Ahnung, mir vorzuschlagen, was du mich fragen möchtest von meinen Highlights oder für andere Sachen?
Nee, ich habe bisher die Finger von gelassen und fahre da auch ganz gut mit. Also man muss jetzt ja nicht in jedes Produkt meiner Meinung nach AI anbauen, nur weil es jetzt da ist und jeder nutzt. Ich habe es auch schon versucht, in die andere quasi von zu profitieren, Artikel geschrieben, die besten Chrome-Erweiterungen, die noch keine AI nutzen. So gesehen. Weil es ist ja wirklich so, dass mittlerweile jedes Produkt irgendwie AI einbinden will und es macht auch wahrscheinlich Sinn. Ich habe ja selber dann, ich weiß nicht, ob wir da noch drüber sprechen, aber ich habe ja mal so ein anderes Tool gebaut, als ChatGPT dann groß auf ja, als es neu war und habe mich da ein bisschen eingelesen, macht schon Spaß. Andererseits bin ich aber auch froh, dass ich nicht direkt angegangen bin, weil ich denke, da geht's auch noch in, da wird noch so viel passieren. Also ich habe jetzt gerade gesehen, es mal ausprobiert, Chrome hat jetzt Gemini, die AI von denen, oder die haben zumindest vor, das in den Browsern zu integrieren. Also das habe ich gerade getestet mit dem Canary Browser, mit dem man schon neue Funktionen testen kann. Du kannst AI-Prompts in der Chrome-Konsole machen, ohne Netzwerk-Request rauszuschicken. Das heißt, das Model, Gemini Model ist im Browser integriert. Mhm. Ist super spannend und das eröffnet natürlich ganz neue Dimensionen, weil dann kann ich ja super problemlos, also wo ich mir vorstellen könnte bei mir ist, wenn du Notizen gemacht hast, dass vielleicht eine KI Summary irgendwie oben anzeigen lassen oder generieren lassen kannst. Und ja, das ist wirklich, also für die Entwickler, es ist wirklich window.ai.prompt und dann kannst du deine Prompt schreiben. Und es funktioniert echt erstaunlich gut und schnell. Ja, spannend. Also wenn die das wirklich irgendwann releasen, ich habe überlegt, das jetzt in Zukunft vielleicht mal, wenn ich aus einer sicheren Quelle erfahre, dass sie es wirklich so einbauen wollen, macht es vielleicht Sinn, mit dieser neuen Funktion da irgendwas sich zu überlegen, ja.
Mhm.
Ja, jetzt OpenAI einzubinden über einen Server, erstmal kostet es ja auch und das ist halt wirklich auch ein komplexer Part, wenn man AI einbindet, weil dann werden die Preiskalkulationen, da habe ich auch mit Steffen, glaube ich, drüber gesprochen von Capacities, die haben ja auch viele AI-Funktionen, ich glaube, die gehen auch da tief rein, ne?
Mhm.
Und es ist super schwer, da die Kosten zu kalkulieren, weil du einfach nicht weiß, wie viel die Nutzer brauchen, welches Model, also GPT-4 ist ja unbezahlbar, wenn man das regelmäßig nutzt. Du kannst es den Nutzern niemals unbegrenzt zur Verfügung stellen, außer du hast einen wirklich hohen Plan.
Hm. Oder du musst halt abrechnen nach Anzahl Requests und das ist dann auch wieder kompliziert und macht keiner, ne?
Genau.
Ja, verstehe ich. Du hast ein bisschen angesprochen, das Thema Kooperation, da frage ich mich jetzt, du hast Capacities angesprochen, das haben wir jetzt ein paar Mal schon drüber gehabt und dann hast du Evernote angesprochen. Die haben ja alle auch eigene Extensions. Sind die nicht gut genug, damit das funktioniert dann für die Nutzer? Warum ist es für dich von Vorteil, dann so eine Kooperation zu machen?
Also Capacities hat, glaube ich, gerade eine eigene Erweiterung auch geschrieben, mit der man einfach nur Lesezeichen speichern kann. Ist ja auch vollkommen in Ordnung. Aber man darf nicht unterschätzen, wie kompliziert es ist, so einen Highlighter zu schreiben. Also es ist nicht mal eben so gemacht, weil es ist, jede Website ist anders und ich werde auch nie garantieren können, dass wenn du etwas markierst auf einer Webseite und dann die Seite neu lädst, dass es dann wieder da ist und da brauchst du schon, muss es ja irgendwie persistieren in der Datenbank, ob die jetzt lokal ist oder auf dem Server, ist ja egal. Das ist schon nicht so leicht. Ja, und es gibt immer wieder Probleme, dass es halt auch nicht immer funktioniert und dann gibt's auch Nutzer, die es einfach auch nicht verstehen, aber ich meine, wenn du auf dem LinkedIn-Feed eine Markierung machst von irgendeinem Post, und die Seite neu lädst, der Post ist nicht mehr da. Da muss man sich ja nicht wundern, dass die Markierung nicht mehr da ist. Ja, das musst du kommunizieren richtig. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, ja, also vielleicht haben einige Tools vernünftige Lösungen, aber ich glaube, eine richtig hochwertige Anwendung zu schreiben, ist auch zu viel Aufwand. Und genau, die Integration zu Capacities funktioniert super, finde ich klasse. Ich nutze Capacities mittlerweile auch privat sehr viel. Also, wenn euch die Folge letzte Woche oder wann auch immer sie rauskam, nicht überzeugt hat, Capacities ist wirklich eine coole Lösung, wenn ihr Notion oder ähnliches mögt, bin sehr beeindruckt. Vor allem auch als Entwickler, der das objektorientierte Denken kennt, was ja da sehr, sehr rein spielt in deren Idee, kommt man da noch umso schneller rein.
Weil du eben die ganze Verknüpfung hast von den verschiedenen Objekten und die Objekte verschiedene, ja, ich nenne es mal Tags oder Stammdaten haben können. Stammdaten zu Deutsch, ich weiß gerade das englische Wort nicht, aber man wird es, denke ich, verstehen. Okay, was hast du, um ein bisschen so über deinen Technologie-Stack noch zu sprechen? Du hast erzählt, die Chrome Extension, die baut man in JavaScript. Nutzt du das dann auch in deinem Backend, um den Synchronisierungsdienst anzubieten oder hast du da was anderes verwendet?
Ja, im Backend nutze ich auch JavaScript. Das ist ein Framework, das heißt Nest.js, nicht zu verwechseln mit Next, aber Nest. Das ist Node.js, also das ist quasi ein Framework für Node.js. Ich finde, es ähnelt auch ein bisschen Spring Boot, auch wenn das bei mir lange her ist, dass ich mit Java irgendwas zu tun hatte, aber ja, es ist dieses typische Controller-Service-Architektur. Genau, alles mit JavaScript, beziehungsweise TypeScript natürlich. Also ich glaube, mit JavaScript würde ich jetzt heutzutage keine Ahnung mehr.
Okay. Also komplett TypeScript. Und was nutzt du noch für Komponenten? Wird die Sachen in der Datenbank gespeichert? Was hast du da? Gibt es eine Volltextsuche? Das ist ja auch immer wichtig bei den Themen. Wenn ich was, möchte ja nicht nur was speichern, ich möchte es auch wiederfinden. Das ist wahrscheinlich die Herausforderung.
Ja, Volltextsuche gibt's natürlich. Das ist ja ein wesentlicher Faktor. Genau, dahinter steckt eine MongoDB. Die kommunizieren mit dem Nest.js-Server. Dann habe ich noch einen Microservice, der ein bisschen rechenintensivere Sachen regelt, um den Hauptserver nicht zu sehr zu überlasten. Das sind dann Sachen wie, wenn du Sachen exportierst, zum PDF kannst du beispielsweise auch. Da ist dann ein Headless-Browser, der dann HTML in PDF rendert. Das ist ein bisschen intensiver, weil dann Puppeteer-Browser dann alles erstmal rendern muss. Und auch solche Export-Geschichten habe ich dann auch über einen Microservice. Das ist einfach nur ein ganz simpler Express-Server. Und im Frontend, ja, gibt's zum einen die Marketing-Website, die halt auf webhighlights.com ist. Das ist eine Nuxt-Anwendung, das Vue.js-Framework. Und die App an sich, zu der man eben dann Sachen synchronisieren kann, das ist eine Progressive-Web-App, auch mit Vue.js geschrieben, Vue 3. Die funktioniert komplett offline, auch auf dem Handy. Also kannst du auch wirklich ohne Internet deine ganzen Markierungen sehen. Und mit der Progressive Web App kannst du auch so Dinge umsetzen wie, du kannst vom Handy, wenn du auf einer Webseite bist, dann auch den Link teilen und den dann auch zur Anwendung schicken. Also dann kannst du, da wo zum Beispiel WhatsApp auftaucht, da kannst du tatsächlich auch PWAs dann reinpacken. Das ist sehr cool. Aber worauf eigentlich mein ganzes Frontend basiert, sind Web Components. Nicht das, was jeder nutzen würde mit Lit Element. Ich hatte das Glück, dass wir einen sehr ambitionierten Professor hatten während meiner Uni-Zeit, der sehr auf Web-Standards gesetzt hat und uns dann Web-Components auch dann in Kombination mit Lit näher gebracht hat. Und das ist eigentlich so die eine der wenigen Technologien, die mich von Anfang an begleitet hat, weil ich habe viel refactored, Nuxt gab es vorher auch nicht, auf Web-Components sind halt Web-Standards. Und ich habe halt das Frontend für die Chrome-Erweiterung ist komplett mit Web Components gebaut, komplett. Und ganz, ganz viele Teile davon verwende ich einfach nur wieder in der Web App. Also, die Web App besteht fast nur aus Web Components, die auch in der Erweiterung genauso die Volltextsuche beispielsweise oder eigentlich fast alles. Also, das Ganze, die Sidebar besteht aus mehreren Web Components, die halt eben in der Web App auch drin sind. Das ist so unglaublich hilfreich, weil Technologien ändern sich so schnell. Dadurch sind aber dann auch die Wechsel sehr, sehr einfach, weil du da mal eben von, ich glaube, am Anfang ich hatte auch am Anfang Vue genutzt, aber dann eben Vue 2 und von Vue 2 auf 3 hat sich ja quasi alles verändert. Dadurch war solche Migrationen sind dadurch halt sehr simpel, ne? Muss halt den Data Layer austauschen, aber alles drunter bleibt gleich, ja.
Sehr interessant. Also da würde dein Professor natürlich stolz drauf sein, wenn er das hört vielleicht. Da kannst du ihm im Nachgang dazu schicken, was er erreicht hat. Wenn du jetzt, beim Coden bist du ja tief drin. Jetzt haben wir häufig dann wenn die Indie-Hacker-Entwickler nebenher was machen und sie bauen es für sich. Du hast es ja auch beschrieben, im ersten Jahr warst du wahrscheinlich der erste Nutzer. Die Schwäche im Marketing, die hast du ja dann aber irgendwann in den Griff bekommen. Wie vermarktest du aktuell dein Produkt und wie vermarktet man eigentlich generell eine Chrome Extension? Oder Browser Extension ist es ja jetzt, weil es ja nicht nur im Chrome, sondern auch im Edge.
Ja, da muss ich mich auch daran gewöhnen, das ist neu. Ich sage immer Chrome Extension. Allgemein nutze ich irgendwie viele englische Wörter, weil bei mir eigentlich alles auf Englisch passiert. Ich denke, das passt. Gute Frage. Ich glaube nicht, dass ich gut darin bin, überhaupt nicht. Interessanterweise habe ich jetzt auch was ausgelagert an Freelancer schon. Ich habe als in den letzten Jahren sehr, sehr viel Zeit damit verbracht, Artikel zu schreiben. Das versucht regelmäßig zu machen. Allgemein arbeite, ich weiß gar nicht, ob es schon erwähnt wurde, aber ich arbeite in Vollzeit erstmal noch woanders. Und ich arbeite morgens dann, ich stehe so 6 Uhr auf, 6:30 Uhr arbeite ich meistens bis 8:30 erstmal an meiner App. Und die meiste Zeit ging drauf mit Artikeln, weil es halt auch irgendwo wichtig ist. Aber eigentlich ist ja das, was mir Spaß macht, das Coden. Und deswegen habe ich es jetzt mal versucht. Ich hatte es schon mal versucht. Es ist ein bisschen in die Hose gegangen. Bei Upwork habe ich mir dann reingestellt. Also ich habe jetzt arbeite mit Leuten aus Pakistan zusammen. Ein gutes Bauchgefühl auch bei denen. Die sind ja sehr kommunikativ und das ist der erste Monat. Ich bin mal gespannt, was dabei rumkommt. Aber grundsätzlich werden die mir so eine Content-Strategie aufbauen und viermal im Monat einen Artikel posten und Social Media ein bisschen vorantreiben. all die Dinge, für die ich eigentlich keine Zeit habe, wenn man denn auch das Produkt voranbringen will. Ja, aber in der Vergangenheit sah es so aus, dass ich viele Artikel geschrieben habe, manchmal auch einfach nur über meine Reise von 0 bis 100.000 Nutzer. Das sind Artikel, die mir wieder ein bisschen mehr Spaß machen, aber manchmal auch nur Suchmaschinenoptimierung im Sinne von, die 5 besten Chrome-Extensions für Lehrer. Sowas in der Art, und das macht nicht viel Spaß, aber ist halt wichtig. Und so stumpf es irgendwie klingt, dann seine eigene Extension dazu erweitern, aber das macht halt leider jeder. Wenn einem das mal so bewusst wird, dann sieht man das auch erstmal, wird einem das erstmal so bewusst, wenn man jetzt nach irgendwas googelt, wie das ein Staubsauger, und die Artikel sind halt meistens dann von den Herstellern, ne? Das nimmt man, glaube ich, gar nicht so als Verbraucher wahr. Ja, ist halt leider so, oder?
Verstehe, du, ich hab mir das ja schon angeschaut, und das bist du ja jetzt schon die Ausnahme jetzt von den Gästen bisher. Du auf Twitter hat die App selber nicht sehr viele Follower, auf LinkedIn auch nicht wirklich, auf Instagram weiß ich, habe ich gar nicht geschaut, aber machst du wahrscheinlich auch gar nichts, macht ja auch gar keinen Sinn vielleicht. Aber du hast 4000 Follower auf Medium, und das hat, glaube ich, bisher auch noch keinen Gast hier gehabt. Das finde ich auch schon beeindruckend. Ich glaube, du hast erwähnt, dass du über 120 oder 130 Artikel geschrieben hast. Dann das, ich glaube, ich habe 2 Artikel auf Medium, ist wahrscheinlich auch nicht gut. Aber kommen da dann deine Nutzer her, und warum Medium?
Ja, das fing irgendwann an. Ein Kollege hat mir gesagt, warum schreibst du nicht eigentlich mal Artikel über deine Chrome-Erweiterung? Und dann bin ich irgendwann hingegangen, habe dann einfach mal geschrieben bei Medium. Das war dann ein Artikel darüber, wie man eine Chrome-Erweiterung baut. Also zu deiner Frage vorhin, musst du den allerersten Artikel lesen, dann weißt du, wie man eine Chrome-Erweiterung baut.
Verlinke ich, ja. Wenn er frei ist, dann, das kommt dann als nächste Frage, okay?
Ja, besser nicht wahrscheinlich, weil wahrscheinlich veraltet ist. Ich weiß nicht, ob das noch funktioniert. Aber ja, so hat es angefangen, und tatsächlich hat es mir Spaß gemacht. Zum einen hat es mir Spaß gemacht, solche technischen Artikel zu schreiben. Im Prinzip dann Tutorials waren dann am Anfang oft, wie nutzt man, oder was sind Web Components, eine Serie zu beschreiben, oder auch warum man Web Components nutzen sollte, weil ich ein riesen Fan davon bin. Und ja, die kamen auch wirklich gut an, und bei Medium verdient man ja auch ein bisschen Geld mit seinen Artikeln. Also wenn Leute, die Premium-Nutzer von Medium sind, seinen Artikel lesen, und wenn die, ja, die zahlen dann ja eine Gebühr, und die Zeit, die sie verwenden mit dem Lesen der Artikel von dir, kommst du dann ja einen Anteil an deren Zahlung an Medium, und so funktioniert das ja. Ja, das war auch dann ganz nett. Es war jetzt, das macht dich nicht reich natürlich, aber es ist schon irgendwie schön. Also in Hochzeiten habe ich, glaube ich, einen Monat $200 verdient mit den Artikeln. Vielleicht sind das die Peaks, die es dann mal irgendwo gab, weil logischerweise verlinke ich meine Extension dann auch oft drin. Hier zum Beispiel ein Artikel mit einer provokanten Headline: Will Web Components Replace Frontend Frameworks? Der ist sehr viral gegangen auch. Extrem viele, ja, LeserInnen, und ja, und da kam dann auch, dann kommt dann schon mal was zusammen auch für Artikel. Ja, und das war dann so ein regelmäßiges Ding von mir, einfach jeden Tag eine halbe Stunde zu schreiben. Dann kommen einige Artikel zusammen. Das ist ja Angewohnheiten aufzubauen. Da kommt dann einiges zusammen, wenn man es einfach jeden Tag macht. Und das war für mich dann der Marketing-Traffic. Aber ja, ich habe leider aufgehört. Ich habe schon lange keinen mehr geschrieben. Ja.
Ich habe es gesehen, ja. Also jetzt hast du schon ein bisschen erklärt, wie das bei Medium funktioniert. Nimmst du dann die Artikel auch irgendwann rüber auf das, du hast ja auch so einen kleinen Content-Part auf der Landingpage. Macht das Sinn? Ich glaube schon, oder?
Ja, definitiv. Also du kannst bei Medium einen Canonical-Link angeben. Also für die, die es nicht wissen, was es ist quasi, um Google zu sagen, wenn du einen Artikel geschrieben hast, kannst du den ja auch noch irgendwo anders publizieren. Aber wenn du jetzt einfach einen Artikel nimmst und den kopierst und irgendwo hinpackst, würde Google dich bestrafen, weil du einfach Content kopiert hast. Aber du kannst Google sagen, hier ist der Canonical Link, der Originalartikel liegt bei webhighlights.com, den kannst du dann bei Medium angeben. Das heißt, Google weiß, okay, das ist jetzt hier nicht einfach Copy-Paste, das heißt, der eigentliche Artikel ist bei webhighlights.com. Und dann habe ich das bei vielen Artikeln gemacht, die jetzt auch vom Content her zu Webhighlights passen, dass ich die eben auf meinem Webhighlights-Blog auch noch gleichzeitig publiziert habe und dadurch eben durch diese ganzen Keywords relativ hoch ranke. Also ich habe ganz, also es mit Suchmaschinenoptimierung habe ich ganz gute Zahlen. Also es funktioniert schon echt gut.
Es war mir nicht klar, dass du den Canonical auch dann bei Medium hinterlegen kannst, sodass sie diesen Google-Schuss dann im Endeffekt verlieren, weil das schadet ja im Prinzip auch deren Plattform, wenn sie sowas erlauben. Also das war mir nicht klar, dass es geht. Von daher habe ich wieder was dazu gelernt.
Ja, ich weiß nicht, ob es denen schadet, wie das jetzt genau funktioniert, weiß ich nicht, aber es schadet auf jeden Fall, wenn man einfach Content kopiert.
Ja, also im Prinzip ist glaube ich schon, dann, wenn du Google sagst, hey, das Original von dem Artikel ist halt woanders oder die Version, die du bevorzugen sollst, bin ich mir jetzt nicht sicher, wie das, bin jetzt auch kein SEO-Experte, aber wie das auf die Ranking-Faktoren einzahlt, da frage ich mal jemand. Kannst du denn dann messen, wie viele User du über so einen Artikel akquirierst?
Ja, so ganz genau. Kann man bestimmt, ja, aber ich bin da auch kein Experte, so ich sagen. Also ich habe jetzt gerade mal, um auf deine Frage zurückzukommen, einfach mal gegoogelt, will Web Components replace Frontend Frameworks, da weiß ich, dass ich es auf beiden Plattformen gepostet habe und da rankt auf jeden Fall mein Artikel auf Web Highlights ganz oben. Es scheint schon zu funktionieren.
Ja, ist aber super.
Ja, man kann es sicherlich irgendwie analysieren, von wo jetzt der Traffic kommt. Das geht auch. Ja, aber es sind immer so Dinge, wo ich jetzt als Laie in Marketing mir denke, habe ich auch nichts von. Ja. Nicht direkt zumindest.
Du hast auch, zumindest im Profil bei Medium steht, du warst dreimal Top-Medium-Writer. Wie kriegt man so eine Auszeichnung dann? Muss da ein Artikel viral gehen? Muss man viele Artikel schreiben? Gibt es eine Jury, die sowas raussucht?
Ja, da gibt es zu verschiedenen Topics und Tags, so Rankings. Das ist auch schon lange her.
Du musst mal wieder um 6 Uhr aufstehen und Artikel schreiben, merke ich gerade, ne?
Ja, nee, deswegen, Coden macht mir mehr Spaß.
Ja.
Ja, auch der Grund, was ich irgendwie auslagern möchte, ja.
Ja, ich habe gesehen, viele Artikel sind jetzt so Member-Only-Stories gewesen. Aber jetzt wäre natürlich, du kannst ja jetzt, wir sind ja hier bei Happy Bootstrapping und da gibt es ja viele Leute, die machen viele Sachen. Du kannst ja auch ich habe auch schon Kurse gesehen, wie man Geld auf Medium verdient. Wenn das funktioniert für dich, ist ja immer gut, wenn man auch darlegen kann, dass bei einem selber funktioniert hat. Was machst du noch in der Marketing-Ecke? Hast du irgendwelche Kooperationen dann? Du könntest jetzt ja, keine Ahnung, auf eine Uni zugehen und sagen, hey, können wir irgendwie den Studenten das näher bringen? Du könntest schauen, dass du irgendwelche, ja, es gibt ja schon auch einige so Influencer in diesem ganzen To-Do- und Selbstoptimierungs-Business sind. Könntest du sagen, kannst du hier mal auf meine Extension hinweisen? Du kriegst, keine Ahnung, Teil-Commission von der Subscription, die ein User abschließt. Ist sowas möglich für dich?
Möglich, auf jeden Fall. Ich habe es auch in der Zukunft mal wieder probiert. Eine Kooperation hatte ich mit jemandem. So ein YouTube-Video gibt's irgendwie, aber nee, alles ausbaufähig, sag ich mal.
Da hast du.
Ich sehe das halt auch noch zu sehr als ein Hobby, als ein Business an. Es ist halt super cool, dass man damit nebenher Geld verdient, das ist keine Frage. Aber ja, aktuell macht Spaß und ich sehe das nicht so kritisch. Auf lange Sicht, ja, sollte ich machen, ja. Aber Zeitfaktor ist ein Ding, ja.
Wie willst du das in Zukunft gestalten? Also das interessiert mich jetzt schon, weil jetzt ja. Kommen wir ja zu dem interessanten Part auch noch vielleicht, wenn du jetzt hast nebenher was gestartet, du merkst, da ist was dran. Gibt es da jetzt verschiedene Optionen, die du halt machen könntest? Du könntest deine Arbeitszeit in deinem Hauptjob, du hast ja angesprochen, du arbeitest noch Vollzeit, kannst dir auch selber überlegen, ob du erzählst, wo und was du da machst. Dann könntest du ja auch sagen, hey, ich gehe einen Tag runter und kann den mehr reinstecken in mein Baby. Aber es hört sich jetzt gerade noch nicht so danach an, weil du teilweise selber nicht ganz überzeugt bist, oder woran liegt das?
Überzeugt bin ich von der Anwendung schon. Und irgendwo habe ich schon auch einen Exit im Kopf. Also wenn jetzt irgendwann der Punkt gekommen ist, wo es mir vielleicht auch zu groß wird. Ich glaube, vielleicht ändert sich da meine Meinung auch. Aber aktuell bin ich der Meinung, dass ich nicht unbedingt ein großes Business mit mehreren Leuten, zumindest nicht mit Festangestellten, leiten möchte, dass ich da in meinem Vollzeitjob eigentlich auch ganz glücklich bin aktuell. Und ich baue Web Highlights auch aktuell, oder ich versuche Prozesse so ein bisschen niederzuschreiben, auch mit dem Hinblick, dass man es vielleicht irgendwann verkaufen möchte. Das ist sicherlich eine Option. Ja, aktuell sehe ich es noch nicht, dass ich es in Vollzeit mache. Genau, aber ja, da möchte ich gar nicht so viel zu sagen, weil da lebe ich einfach mal hinein und gucke, wo es hingeht. Interessant ist halt auch aktuell noch, dass ich am Anfang auch sicherlich sehr, sehr viele große Fehler gemacht habe, beispielsweise nur einmal Zahlungen. Am Anfang gab es für 9,99 Euro die App für immer umsonst und die Leute, die es damals bezahlt haben, nutzen es auch heute noch umsonst. Und das Subscription-Modell, wie es jetzt gerade besteht, existiert auch erst seit August letzten Jahres.
Okay.
Das bedeutet auch wiederum, dass die jährlichen Zahlungen sich noch nicht wiederholen. Und da bin ich mal gespannt, wo das hinführt, umsatzmäßig. Deswegen ist auch noch gerade ein bisschen schwierig, die Churn-Rate, die Absprungrate der Nutzer zu bestimmen. Die liegt aktuell bei 6-7%, aber gegenüber steht eine Wachstumsrate von ungefähr 17-18% aktuell. Mhm. Da bin ich mal gespannt, wie das wird, wenn dann ja die jährlichen Nutzer, da werden sicherlich einige, die nicht mehr im Kopf haben, und da werden sicherlich einige Erstattungen stattfinden. Wo das dann mit dem Umsatz hingeht, weiß ich nicht. Und wenn man dann irgendwann an einem Punkt ist, wo man sein Vollzeitgehalt wirklich drin hätte, dann würde man natürlich überlegen. Aber ich tendenziell aktuell würde ich dann lieber an Exit denken, glaube ich. Und vielleicht das nächste kleine Ding bauen, weil irgendwie, glaube ich, würde mir das mehr Spaß machen, noch irgendwas anderes zu bauen, auch wenn ich jetzt keine grundlegende Idee im Kopf habe.
Ah, das ist ja spannend, weil ich glaube, dass das Ziel von vielen ist, alleine ein Business zu haben, von dem sie leben können und arbeiten können, wo sie wollen, niemand Rechenschaft schuldig sind. Das hatte ich jetzt zumindest bei den bisherigen Gästen immer das Gefühl. Dann, wieso glaubst du, wäre das für dich eher der Weg, dann das zu verkaufen und dann was Neues anzufangen, wieder von vorne?
Es ist so, ich weiß nicht, ob ich mit dem Druck so, oder ich weiß auch nicht genau, wie sage ich das jetzt?
Eine Disziplin hast du ja schon. Also ich glaube nicht, dass die meisten, die jetzt sowas machen, um 6 Uhr morgens aufstehen, 2 Stunden für ihr eigenes Ding arbeiten und dann in den Hauptjob gehen, dort ihre 8 Stunden machen und dann vielleicht nochmal danach Support-Tickets oder Kleinigkeiten, die nicht fertig geworden sind im Morgen. Das machst du ja wahrscheinlich auch noch oder am Wochenende. Also ist ja auch schon ein zeitlicher Invest und Disziplin braucht man da schon.
Disziplin habe ich, das steht außer Frage, denke ich schon, ja. Und ja, da gehen auch Wochenenden rein. Versuche nach dem Feierabend jetzt gleich immer Sport zu machen. Aber wenn man am Wochenende nichts ansteht, ich glaube, da geht es vielen Entwicklern gleich, dann kann es auch schon mal passieren, wenn man ein ganzes Wochenende durchcodet. Das gehört einfach dazu. Und ich glaube auch nicht, dass man anders ein Business aufbauen kann neben dem Job, ohne am Wochenende mal zu arbeiten. Und ja, manchmal mal leidet meine Freundin, wenn ich dann wirklich was fertig haben will. Aber ja, so ist es manchmal. Aber warum ich's, also ich glaube, dass ich auch nicht so rein von der Psychologie nur von meinem Business abhängig sein will und dass es dann Arbeit ist. Für mich ist es aktuell noch ein Hobby. Und dann zu wissen, mein Leben oder meine finanzielle Lage hängt davon ab. Schwierig vorzustellen aktuell. Könnte aber sicherlich, ja, da, du merkst gerade selber, ich habe da meine
Gedanken. Hast du keine, ja.
Da muss man auch gucken, wo es hingeht.
Auf der anderen Seite schreibst du aber dir schon Prozesse runter und Dinge für einen möglichen Exit. Das heißt, gab es da schon Anfragen? Hast du da schon was erhalten und bist am Überlegen? Oder ist es einfach nur mal so proaktiv?
Ja, da kommen regelmäßig E-Mails rein. Ich glaube, dass ich aktuell nicht den Preis dafür bekommen würde, den ich so im Kopf habe, den die Anwendung so wert sein könnte. Ja, also da kommen regelmäßig Interessenten. Aber ich glaube, das ist allgemein auch viele Leute gibt, die einfach Chrome-Erweiterungen anschreiben, eben wegen des Potenzials auch Daten zu sammeln, wovon wir vorhin gesprochen haben. Es gibt halt andere Monetarisierungsdinge und sicherlich könnte ich da von Umsatz auch noch einiges rausholen, wenn man da noch andere Wege geht.
Ja, ich hatte neulich, glaube ich, von einem Fall gelesen, da hat die Chrome-Extension, die wurde verkauft und dann gab es eine neue Version und dann hat die plötzlich ganz andere Sachen gemacht. Also muss man auch schon aufpassen, das ist ja auch, du hast ja auch eine Trust jetzt erworben bei den Nutzern und wenn man das verkauft, kann das ja auch dahin sein, je nachdem, was der zukünftige Käufer dann mit vorhat.
Ja, definitiv. Aber ich glaube, beides steht aktuell nicht im Raum.
Okay.
Zumindest nicht in naher Zukunft. Und ich sehe auch die Vorteile eines Vollzeitjobs eben auch. Also, dass man von anderen Leuten lernt. Ja klar, die Sicherheit auch, die finanzielle. Weil wenn man so an seinem eigenen Business arbeitet, ist man so in seiner eigenen Bubble, in seinem eigenen Technologie-Stack und man lernt halt viel auch im Vollzeitjob. Und ich bin auch sehr, sehr glücklich auch mit den Freiheiten, die man ja aktuell hat. Also ich arbeite ja nur, ich bin ja Remotler. Also ich arbeite in München bei der Audi Business Innovation, wohne aber in Münster und habe einen Remote-Vertrag und fahre einmal im Monat runter. In dem Sinne sind meine Arbeitszeiten ja auch so recht frei. Und ich glaube, da geht es auch allen Entwicklern wirklich gut. Also man soll sich auch mal nicht beschweren. Also die Freiheiten, die ich jetzt Also oft ist es ja sogar so, wenn man dein eigenes Business hat, hast du sogar noch weniger Freizeit.
Es kommt drauf an, du hast ja jetzt auch schon Zeit von Geld entkoppelt, das ist ja auch immer ein spannendes Modell. Oder du kannst halt selber entscheiden, wie viel Zeit und vor allem wann du sie reinsteckst, ne? Und bist jetzt nicht hier so an einen 40-Stunden-Vertrag jetzt gebunden, aber ich verstehe auch, dass du sagst, du hast hier die Sicherheit. Ich find's interessant einfach, weil die Chance ist ja da, das sieht man jetzt ja, dass du da auf jeden Fall irgendwas hast und ein Product-Market-Fit hast du auch schon bewiesen. Jetzt geht's halt noch um die Monetarisierung und das auszubauen und dann, ich weiß noch, ich hatte hier den Sebastian hier von HabitKit und als ich mit ihm gesprochen hatte, da ist er gerade wieder zurück in seinen Job, ne? Und jetzt nehmen wir heute im Juli auf. Ich bin mir gar nicht sicher, aber ich glaube, die Folge kommt auch noch im Juli oder Anfang August auf jeden Fall. Und er ist, glaube ich, seit Februar ist er raus aus seinem Vollzeitjob, weil das App-Business so gut funktioniert. Und das finde ich dann auch interessant, ne? Wenn das sowas funktionieren kann, kann es ja auch schneller gehen, wie man als denkt. Ja. Weißt denn, hast du das alles angemeldet? Wahrscheinlich schon, sonst hättest du jetzt die Firma ja auch nicht erwähnt. Dann wirst du, ich glaube immer, wenn du so ein Modell hast, oder das ist zumindest meine persönliche Erfahrung auch, du kannst auf deiner persönlichen Spielwiese ganz viele Dinge ausprobieren, die du dann auch mit wieder zurück in deinen Job bringen kannst. Ist es bei dir auch so oder machst du komplett was anderes?
Definitiv. Ja, es ist im Endeffekt ja der gleiche Technologie-Stack. Und ja, also das kommt auch in Vorstellungsgesprächen natürlich super an, wenn man so eine App hat. Ja, natürlich.
Ich finde halt, also ja, darf man, glaube ich, nicht runterspielen, weil ich hatte es mit Summit ja auch schon ein, zwei Mal drüber. Bei ihm war es ja extrem gepusht damals bei Stripe. Wenn du jemanden hast, der nebenher unternehmerisch tätig ist, ich glaube, das sind auch bessere Angestellte einfach, weil die anders mit der Zeit einfach umgehen und vielleicht auch mit dem Produkt. Kann mich da natürlich aber auch täuschen. Das ist ja auch ein kleiner Einblick, den ich jetzt habe. Aber ist zumindest so mein Einblick in das Thema. Hast du, das ist ja auch immer so eine Frage, die ich stelle, gab es jetzt, du hast ja jetzt keine Drucksituation, von daher wird es auch nie, aber ich frage trotzdem, gab es mal eine Situation, wo du keinen Bock mehr hattest und gedacht hast, hey, ich höre auf damit?
Nee, eigentlich nicht. Es gibt auch Phasen, wo ich wirklich einfach mal 2 Wochen nicht dran arbeite. Selten. Aber gerade am Anfang, in den ersten Jahren, da habe ich, glaube ich, teilweise ein halbes Jahr nicht dran gearbeitet, die App erstmal liegen gelassen. Also deswegen muss man schon auch differenzieren, dass ich jetzt seit 5 Jahren an der App arbeite, in den ersten 2, 3 Jahren oder in den ersten 2 Jahren vor allem, war das einfach mal raus in den Chrome Store damit und dann erstmal so liegen lassen. Aber so diesen Zeitpunkt, dass ich keinen Bock mehr drauf hatte, gab es eigentlich nie. Weil mit dem Sebastian Röhl, den hatte ich auch schon mal geschrieben, genau, der kommt aus der gleichen Ecke wie ich, der ist, glaube ich, aus Moers, kommt aus Sanden, ist direkt da um die Ecke. Der hat auf jeden Fall auch eine coole App gebaut, ja. Und hast du jetzt mit ihm eine 2. Aufnahme?
Nee, aber die mache ich jetzt aus, weil es interessiert mich jetzt auch tatsächlich dann. Ich schreibe ihm mal auf jeden Fall. Ich habe jetzt 2, 3, die wiederkommen, die vorhin am Anfang schon da waren. Ich habe jetzt bald den Arvid. Ich habe bald ein bisschen dauert es noch, den Florian Mielke. Ich glaube, es war die Folge 3, ist auch so ein Indie-Hacker, macht dieses Minitaker und iOS-Apps eben. Und der hat ganz früh angefangen und ist irgendwann auf ein Subscription-Business umgestellt dann. Ich verlinke die Folgen alle und das beim Sebastian interessiert es mich natürlich auch. Ich verfolge ihn, man kann ihm ja auch, er schreibt auch einen Weekly Newsletter, den man abonnieren kann. Das finde ich auch geil einfach. So bleibst du auch dran und hast auch Bock auf die Geschichte und es auch kostet ihn bestimmt auch eine Menge Zeit, aber die hat er jetzt vielleicht und bringt ihm, glaube ich, auch wieder neue Nutzer für die App. Ist ja alles ein bisschen auch Content-Marketing, aber finde ich eine coole Sache. Also ja, werde ich, denke ich, machen und dann nächstes Jahr mit dir wieder und dann schau mal, wo du bist. Dann machst du dir Ziele dann oder ist es auch eher so, wie es kommt? Also hast du irgendwie ein Ziel fürs Jahresende, was Features oder Anzahl zahlende Nutzer angeht, sodass du auch selber dich ein Stück weit unter Druck setzen kannst, damit man ja Tätigkeiten ableitet?
Nee. Nee? Ganz einfach. Nein, habe ich nicht. Ich habe natürlich so also featuremäßig ein paar Visionen im Kopf, die wirklich cool wären. Also ich suche noch nach einer Lösung, wie man die Anwendung vielleicht entkoppeln kann von der Chrome-Erweiterung. Also im Sinne von, du kannst eine URL angeben, dann lädt sich die URL vielleicht irgendwie innerhalb der App. iframe wird leider nicht funktionieren, aber als, wenn man serverseitig vielleicht vorrendert und dann anzeigt und dass man dann eben entkoppelt von der Chrome-Erweiterung Markierung machen kann, das fände ich cool. Ja, so ein paar Visionen habe ich natürlich von der Feature-Seite, aber was jetzt Umsätze, Nutzer angeht, kann ich das auch nicht so steuern ohne jetzt Marketing. Also ich könnte natürlich auch meine Umsätze in Marketing bezahlte Werbung oder so stecken, aber da möchte ich eigentlich nicht hingehen.
Okay. Ja, aber es ist ja auch, kann man zumindest mal ausprobieren, aber kostet auch wieder Zeit, ist ja auch klar. Aber muss man sich auch überlegen, für was kauft man den User jetzt in deinem Geschäft dann, das ist auch schwierig. Ja, jetzt letzte Frage, das Thema, wie erholst du dich privat, wenn du jetzt vom Vollzeitjob Urlaub machst? Machst du dann auch richtig Urlaub von deiner eigenen App oder nimmst du dir auch Urlaub, um zu coden?
Nee, Urlaub zum Coden nicht, nee. Also allgemein mache ich viel Sport. Also ich hoffe, gleich finden sich noch. Ich glaube, einer fehlt noch zum Beachvolleyball spielen. Also im Sommer gehe ich viel Beachvolleyball spielen. Hier in Münster, das ist eine Traumstadt für Beachvolleyball. Ja, in anderthalb Wochen fahren wir nach Österreich mit Freunden, machen eine Hüttenwanderung am Wilden Kaiser. Genau. Und Anfang des Jahres war ich mit meiner Freundin ja sogar 10 Wochen reisen. Habe ich ja, ich habe ja vorher bei Accenture gearbeitet bis Ende Januar. Da hatte ich mir im Januar hatte ich noch frei mit Resturlaub und dann war ich im Februar, März sogar dann arbeitslos. Und da waren wir 3 Wochen drei Monate in Asien unterwegs, ja.
Hast du da gecodet dann überhaupt oder nur das Nötigste an der App gemacht? Wie kann man das abschalten?
Da habe ich gecodet und das war aber auch Bedingung, dass wir das machen. Aber das geht ja, wenn man dann keinen Vollzeitjob hat. Ja, aber da haben wir uns auch auf jeden Fall erholt.
Das kann ich mir vorstellen, ist ja auch eine schöne Ecke. Marius, ich bin gespannt. Also ich krass, wie bodenständig du das siehst. Ich glaube, ich würde da tatsächlich, und sehe mich selber ja schon als zurückhaltenden, bodenständigen, langsam wachsenden Entrepreneur. Aber das ist nochmal, also ich bin gespannt. Ich hoffe, wir sprechen nächstes Jahr wieder und du hast da mehr Benutzerumsätze und vielleicht auch ein klares Bild für dich selber. Aber es war jetzt auch mal interessant, das so zu sehen, auf jeden Fall. Vielen Dank fürs Teilen deiner Geschichte.
Danke auch, Andi.
Mach's gut. Ciao. Das war's ja auch schon wieder, die Folge 84 von Happy Bootstrapping. Ich bin jetzt bald im Urlaub, plane aber, dass die nächsten 2 Wochen Folgen kommen. Mal schauen, ob ich das schaffe. Wie immer schickt mir gern Feedback und Vorschläge an hallo@happy-bootstrapping.de oder schreibt mir einfach über LinkedIn. Den Link und auch alle Links zur Folge findest du in den Shownotes in deinem Podcast-Player. Tja, und da ist passiert, ich habe die Folge fertig produziert und den versprochenen Gutscheincode vergessen. Mit dem Code happy_bootstrapping, alles groß geschrieben, bekommst du 20% Rabatt auf den Lifetime-Deal oder auf das erste Jahr der Subscription bei webhighlights.com. happy_bootstrapping, alles groß geschrieben. Viel Spaß damit. In der nächsten Woche habe ich eine Knallerfolge für euch und so habe ich mit dem Arvid Kahl gesprochen. Er war schon mal zu Gast hier und bei ihm ist in der Zwischenzeit ganz viel passiert, hat eine neue App gebaut, neues SaaS-Business, beim Content-Thema ist es weitergegangen und wir haben ganz viel darüber gesprochen, wie er das gebaut hat, wie AI ihm hilft. Unbedingt hören nächste Woche Folge 85 mit Arvid. Bis dahin dir eine schöne Woche. Mach's gut. Ciao.